Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Mein heutiger Gast im HR3 Sonntagstalk strahlt selbst wie der hellste Stern. Ich glaube, sie hat ein bisschen viel Sternenstaub geschluckt. Vielleicht wird sie auch deshalb die Sternenfee aus der Rhön genannt, denn sie kennt den Sternenhimmel wie ihre Westentasche. Und Sabine ist aber auch Deutschlands einzige Nachtschutzbeauftragte. Darüber reden wir aber gleich nochmal später. Ich freue mich, Sabine, dass du da bist. Aber zuerst, wenn man eine Fee trifft, dann habe ich ja normalerweise 3 Wünsche frei. Aber in diesem Fall möchte ich doch von der Sternenfee selbst ihre 3 Wünsche erfahren.
Oh ja, da kann ich sogar ganz konkret einsteigen. Also mein allergrößter Wunsch ist wirklich, dass die Nacht wieder ihre natürliche Dunkelheit bekommt, nämlich zum Wohle aller, dass die Menschen erkennen, wie schön und faszinierend die Nacht ist. Der zweite Wunsch ist, dass die Menschen den Sternenhimmel wieder als was Wunderschönes erleben, wiederentdecken, darin ihre Freude, ihre Zufriedenheit finden, ihre Fernreisen, ihr Glück. Und das dritte ist, dass die Menschen weniger Tiere essen.
Okay, also 3 Wünsche von meinem heutigen Gast Sabine Frank. Wenn wir in den Sternenhimmel gucken, jetzt so Ende Februar, ist das eine gute Zeit zum Spähen?
Auf alle Fälle.
Warum?
Also es hat mehrere Gründe. Natürlich jetzt im Winter ist es natürlich früher dunkel. Und es wird später hell, das heißt, man hat auch einfach mehr Nachtstunden und das ist wirklich abgefahren, weil man um 8 Uhr abends einen ganz anderen Sternenhimmel hat, als dann morgens um 4. Also die Frühaufsteher sehen dann einen ganz anderen Sternenhimmel, als der abends vielleicht nochmal schaut. Und das ist einfach total abgefahren.
Also absoluter Fehler, sich irgendwelche Serien reinzuziehen, einfach mal Gardinen weg, Rollladen hoch und rausschauen in die Nacht. Ich ahne schon, wie du deine Abende verbringst, Sabine.
Ja. Ja gut, im Moment haben wir sehr viele Wolken, aber dazwischen sind immer wieder Lücken und dann wird jetzt gerade im Winter es eigentlich so mit das Schönste zu sehen, nämlich das sogenannte Wintersexeck, so nennt sich das. Das steht jetzt heute Abend um 9 Uhr wirklich richtig direkt im Süden und das sind einfach die hellsten Sterne, die der Himmel zu bieten hat. Die sehen wir nur jetzt in dieser Winterzeit sozusagen und das ist einfach nur ein Gefunkel und ein Geglitzer. Man hat auch wirklich auch alles, man hat Sternentstehungsgebiete, die man mit dem Fernglas sich anschauen kann, wie den Orionnebel zum Beispiel. Das ist das nächste zur Erde hin gelegene Sternentstehungsgebiet, was man mit dem Fernglas auch wirklich anschauen kann. Wir haben dort junge Sterne, stramme junge Männersterne. Wir haben alte Säcke
sind
dort.
Sind Sterne männlich?
Manchmal schon.
Gibt es da einen Unterschied in den Geschlechtern bei Sternen?
Naja, also ich sag mal so, die haben halt auch Namen. Ne? Und irgendwie, die sind mal männlich. Und das ist zum Beispiel die Vega, ja, oder der Riegel. Das ist ein ganz heller Stern im Orion. Also wahrscheinlich sind sächlich. Aber wenn man so ein bisschen unterm Sternenhimmel ist und versucht, den Menschen auch zu erklären, dass es jetzt nicht nur einfach Lichtpunkte sind am Himmel, die man sich auch im Planetarium anschauen könnte, sondern was das eigentlich unsere Beziehung damit ist, dann ist natürlich jetzt sowas wie diese Winterzeit, wo wir wirklich Sternentstehungsgebiete haben, junge Sterne, die sehr hell leuchten, Sternenkindergärten, das sind zum Beispiel die Plejaden, die sind noch relativ jung.
Ach, wie süß. Und die kann ich mit dem Fernglas sehen, das musst du mir gleich nochmal erklären. Also wenn
wir
sagen,
Auge.
Genau, oder sogar mit einem bloßen Auge. Aber es gibt ja viele, die jetzt sagen, ach, die Wintermonate sind so dunkel. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, sagst du, nee, das stimmt gar nicht. Da passiert ja, wenn wir den Blick mal heben, eine ganze Menge. Also würdest du das eher bestreiten?
Ja, ich würde das absolut bestreiten. Also ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen sprachlos, wie weit die Menschen tatsächlich vom Sternenhimmel oder von der Nacht entfernt sind. Also ich bekomme wirklich solche Fragen wie, kann man eine Sternschnuppe nur mit dem Fernglas oder mit dem Teleskop sehen? Das ist natürlich Quatsch, sondern wir haben natürlich eingebaute Teleskope, unsere Augen sind super. Die können zwar nachts keine Farben sehen, aber unsere Augen nachts schauen wir ja mit den Stäbchen, tagsüber mit den Zäpfchen, die können Farben sehen, sind aber nicht so lichtempfindlich. Und nachts schauen wir mit den Stäbchen, die sind sehr lichtempfindlich. Und gerade wenn es dunkel ist, boah, dann offenbart sich diese Sternenpracht. Und da gibt es große, da gibt es kleine, da gibt es unterschiedliche Farben.
Haben wir verlernt zu gucken? Haben wir verlernt oder üben wir da nicht mehr genug?
Na, also in meiner Meinung und deswegen, ich habe ja so eine Art Mission. Ja? Ich habe so einen ganz perfiden Plan.
Ja. Ach, merkt man gar nicht.
Kaum. Genau. Also die Astronomie, die Beschäftigung mit den Sternen ist halt in den letzten Jahren sehr vertechnisiert worden. Ja. Also ich kenne ja viele auch Hobby-Amateur-Astronomen mit ihren großen Teleskopen. Das ist auch so ein bisschen Boys und Toys. Das muss man einfach sagen. Je größer, je besser. Ja. Durch ein Teleskop schauen eigentlich nur noch Kameras. Die Bilder werden stundenlang belichtet und hinterher noch bearbeitet. Und das ist natürlich für viele Menschen völlig unerreichbar. Ne? Da haben die gar keine Zeit oder Geld für. Dann haben wir natürlich durch die Medien viele so Astrodokus. Und dann haben wir diese Hubble-Weltraumbilder aufgenommen vom Hubble-Weltraumteleskop von, irgendwelchen gigantischen Gasnebeln.
Aber du sagst, im Grunde reichen auch die eigenen Augen und ein kleines Fernglas. Ich freue mich, dass du da bist, weil wir wollen deine Mission heute noch nicht completen. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall unterstützen. Sabine Frank ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Sie ist die Sternfee. Wir greifen nach den Sternen, aber wir haben auch knallharte Fakten am Sonntagmorgen. Danke, dass du da bist.
Danke.
Mein Gast folgt den Sternen, denn sie ist eine Fee. Sabine Frank, die Sternfee aus der Rhön. Und du, Sabine, bist verantwortlich für den Sternenpark im Biosphärenreservat der Rhön. Du bist mit voller Leidenschaft und mit Begeisterung für die Sterne dabei. Du hast eine Mission, das haben wir gerade gehört. Und deine Sternbegeisterung hat dich so in den Teenagerjahren mit 14, 15 gepackt. Du bist, man kann eigentlich sagen, ein bisschen Sternenfieber verrückt. Was hat denn dieses Fieber entfacht?
Also das ist tatsächlich so, ich bin aufgewachsen in Tannen der Rhön. Das war ja damals noch Zonenrandgebiet, ja. Ich bin sogar groß geworden, da gab es noch keine durchgängige Straßenbeleuchtung. Und so hatten wir eigentlich immer einen dunklen Himmel, so wie das eigentlich alle Menschen bei uns haben. Und ich hatte einen Nachbarn, der hat mit mir so ein bisschen die Sterne gezählt und dann fand ich das, glaube ich, toll. Aber so richtig getriggert wurde ich durch den Halleyschen Kometen. Der kam 1986 zu Besuch, der wurde ja vorhergesagt und das war dann auch in den Medien. Klar, damals, da gab es kein Internet, ja, es gab auch nur 1, 2 oder 3 am Fernsehen.
Und was hat Sabine gemacht?
Sabine hat sich in den Garten gelegt, zum Erschrecken der Mutter, die man dachte, ich kriege eine Blasenentzündung und hat sich den Halleyschen Kometen angeschaut.
Und du hast ihn eben auch gesehen, du wusstest, wann er vorbeirauscht und dieser Moment, kannst du dich an den noch erinnern? Denn das hat ja eine große Liebe entfacht. Das ist ja wie bei so einer ersten Begegnung mit etwas.
Das ist ja erstmal eine längste Liebe, würde ich sagen. Ja, also es ist tatsächlich so. Also ich habe tatsächlich, ich weiß noch wirklich, wie ich dann rausgegangen bin, mich auch zum Teil rausstillen musste, weil das war auch kalt und mich in den Garten gelegt habe und ich hatte auch ein Fernglas, das kann man ja, das war ein Murksding, ja. Ich hatte ja mir dann auch schon meine erste Sternkarte zusammengespart, die ich jetzt ja hier auch dabei habe. Also da kann man quasi das Datum auf die Uhrzeit stellen und dann weiß ich halt, welchen Stern ich habe. Und ich habe das auch tatsächlich mit so einer Sternkarte gelernt. Die gibt es heute immer noch. Heute nehmen halt viele Leute die Apps und ja, und mein Halleyscher Komet, ich weiß das noch genau, dass ich den gesehen habe. Ich weiß auch noch, wie ich gefroren habe und ich weiß auch noch, wie egal mir das war. Weil dieser Halleyscher Komet und dann gleichzeitig noch die Sterne drumherum haben einfach diese Liebe in mir entfacht. Und wie
die
gesagt,
Natur war das dann oder dieses Naturspektakel oder dass du etwas siehst, was ja unerreichbar auch erscheint aus so einem Garten dann.
Ja, also ganz sicher die Kälte. Ich liebe, glaube ich, seither die Kälte. Die Dunkelheit an sich. Ich fühle mich in der Dunkelheit wohlbehütet. Und halt einfach diesen riesigen, gigantischen Sternenhimmel. Man muss das ja auch mal so sehen. Was hat man denn am Tag? Also wenn man blauen Himmel hat. Blau, Sonne, Bumsvollerer. Ja, dann haben wir Wolken, die sehen eher aus wie so ein Gemisch. Aber nachts, ja, in der Nacht, da zeigt sich die Schönheit und auch die Konstanz des Sternenhimmels. Also es ist ja jetzt auch nicht nur ein Vierlefanz-Liebhaberkram, sondern wir hätten uns heute nicht zu unserem Termin verabreden können, wenn nicht der Kalender erfunden worden wäre. Und die Zeit einzuteilen, sodass ich Tage benennen kann und den Raum einzuteilen, sodass ich mich orientieren kann, dafür braucht es einfach den Sternenhimmel.
Wenn der Halleyschen Komet nochmal vorbeischaut, dann wäre das 2060, 2061, sowas um den Dreh. Packen wir das?
Das packe ich nicht mehr, aber wir haben ja letztes Jahr Neowise gehabt. Ja, haben auch tolle Fotos gemacht, der ja überraschend kam und das war einfach wieder auch so ein Flashback. Und ich schwöre es, ich habe geguckt auf meiner Wetter-App, wann sich eine Wolkenlücke auftut und ich habe mir den Wecker gestellt. Und ich habe mir meine Wohnung so gekauft in der Rhön, ich wohne in Hofbieber, mit einem Balkon einmal rundherum, sodass ich wirklich überall gucken kann.
Ah,
vom Balkon aus, gar nicht
das
Haus verlassen muss. Und dann habe ich mir dann jeden Abend mein Neowise, Neo-Nase-Weiß, Neowise, ich liebe ihn,
süß.
Angeschaut.
Also die Voraussetzung. Beleuchtung vom Balkon sind schon so geschaffen, dass du sehen kannst. Aber erklär mir doch mal, warum ist denn der Sternpark in der Rhön eine Art Paradies für Sterngucker? Warum sind da die Voraussetzungen so, dass man dort besonders viel sieht?
Du schüttelst
so ein bisschen den Kopf. Die könnten besser sein, die Voraussetzungen.
Auf alle Fälle. Ne? Und es ist ja auch nicht nur der Rhön, wo man tollen Sternenhimmel hat. Den hat man auch im Vogelsberg, den hat man Meißner, den hat man da, wo man auch ein bisschen mehr drauf achtet, hat man den eigentlich überall. Ich habe mich ja dann für eine Astronomie entschieden, die eben nicht technisiert ist. Mhm. Also ich hatte auch keinen Bock, irgendwie kiloweise Zeugs durch die Gegend zu schleppen und auch so einen Wettbewerb da mit dem Größten, sondern ich hatte auch gar nicht so richtig die finanziellen Mittel dafür, sondern ich habe mich halt immer auf Sternkarte und ein Fernglas halt beschränkt. Und ich habe dann eigentlich immer auf Geburtstagen die Leute damit gelangweilt, was man im Himmel sieht. Ich habe dann auch angefangen, mich einzulesen, auch in die griechische Mythologie. Warum ist jetzt die Leier? Ja, warum ist der Schwan eigentlich der fliegende Zeus? Und solche Geschichten. Und diese Geschichten sind halt auch echt komisch. Das sind ja keine Göttergeschichten, das sind Menschengeschichten letztendlich. Und die habe ich dann halt so in Verbindung gebracht. Also auch mal ein bisschen Wissenschaft, ein bisschen Sterne gucken, ein bisschen Mythologie. Und eine Freundin von mir hat mich dann ermutigt und hat gesagt, das ist so schön, was du machst. Das müssen einfach mehr Leute wissen. Und so kam ich dann dazu, diese Sternführung zu machen. Damit habe ich angefangen 2007. Hab die mir so ausgedacht und hab dann aber relativ schnell gemerkt, Fulda ist gewachsen, Petersberg, die Gewerbegebiete, und dass da überhaupt nicht auf Licht geachtet wurde. Truff ballern, was das Zeugs hält. Und das hat mir
also
tatsächlich...
Also je mehr Licht in zum Beispiel in den Gewerbegebieten, umso schlechter sieht man natürlich die Sterne am Himmel leuchten. Das ist ja deine
ganz
zweite
genau.
Mission.
Ja.
Lass uns noch mal ganz kurz bei dem Sternenpark bleiben. Da würde ich gleich ganz gerne mit dir noch mal drüber reden, was der dann bewirkt für Laien und was du ihnen dann mitgeben kannst auf dieser Reise, weil da kann man ja Führungen, wenn alles wieder gut ist nach Corona, dann tatsächlich auch buchen. Und du sagst, irgendwie sind du und ich, wir alle, die uns jetzt zuhören hier im HR3 Sonntagstalk, auch ein bisschen Sternstaub. Warum, erklärt uns mein Gast des Tages heute. Und ich freue mich, dass du da bist, Sabine Frank. Leute, Kopf in Nacken, sobald ihr keine Verspannung vom Homeoffice in genau diesem Bereich habt. Aber das ist wichtig, Kopf zurück, denn wir schauen heute beim HR3 Sonntagstalk in den Sternenhimmel. Und das geht nicht besser als mit meinem heutigen Gast Sabine Frank. Sie ist einfach sternenverrückt, so kann man es, glaube ich, sagen. Sie wird seit Jahren die Sternenfee genannt und ist verantwortlich für den Sternenpark im Biosphärenreservat in der Rhön. Und dort, Sabine, machst du Sternenführung. Sag mal, was siehst du denn eigentlich, wenn du nach oben schaust? Was die Gruppe, die hinter dir steht, mit der du die Führung machst, oder was ich vielleicht gar nicht erkenne?
Ja, also ich sehe mit Sicherheit schon mal die Unterschiede. Ich sehe natürlich Strukturen. Mhm. Ne, die Menschen kommen daher, die sehen einfach nur ein Gewimmer an verschiedenen Lichtern. Ich erkenne sofort, wenn da irgendwas ist, was da nicht hingehört. Das ist wirklich so.
Moment mal.
Ja, ich muss wirklich sagen, es gibt immer wieder mal Nächte, wo da irgendwas umherfliegt, wofür ich null Erklärung habe. Ja, oder es fliegt mal ein Satellit oder sowas. Ja, und ich versuche das halt ein bisschen zu sortieren, den Menschen ein bisschen beizubringen. Aber auch immer die Verbindung zu uns Menschen, weil letztendlich ist das ja eine zweidimensionale Fläche, die wir uns anschauen, und die hat halt Lichtlein. Ja, und was hat das mit uns zu tun? Es ist irgendwie was Abstraktes, sondern wie ist die Beziehung zu uns? Und du hast gerade schon gesagt, wir sehen zu verschiedenen Jahreszeiten einen verschiedenen Sternenhimmel und wir denken, der Sternenhimmel ändert sich. Nein, das ist unser Umlauf um die Sonne. Wir legen jeden Tag ein Grad auf unserer Bahn um die Sonne zurück. Ja, und deswegen haben wir dann im Jahreslauf einen unterschiedlichen Sternenhimmel. Und meine Teilnehmer, die bekommen auch immer eine Hausaufgabe. Ich habe da so meine Special-Sterne, die sollen sie beobachten. Immer wenn das klar ist, beobachten. Und ein halbes Jahr später werden sie sehen, dass dieser Stern, der vorher vielleicht im Westen untergegangen ist, im Osten wieder aufgeht. Dann haben wir eine halbe Runde um die Sonne
beschritten. Um die Sonne gemacht. Okay, also das ist eben auch etwas, was mit uns und unserer Position in diesem Weltraum tatsächlich zu tun hat, was manche, glaube ich, einfach vergessen, wenn sie auf ihrer Couch zu Hause rumsurfen und wenig mal den Blick heben. Nun hast du ja für diesen Sternpark, wenn ich das richtig weiß, ganz schön gekämpft, damit der auch entsteht und damit du diesen Raum hast, um dein Wissen eben auch weiterzugeben. Du bist aber auch im Einsatz in Städten und Gemeinden in Hessen und kämpfst wofür?
Naja, also ich sag mal so, mein Sternenhimmel motiviert mich ja, und nachdem ich dann so erkannt habe, dass Lichtverschmutzung, also Licht, was einfach an den Himmel gestrahlt wird, was keiner dort braucht, nicht nur meine Sterne wegnimmt, sondern auch so massive Auswirkungen auf unsere Tierwelt und Natur hat, da war mir das einfach klar. Das passiert einfach schleichend. Ich bin mir ganz sicher, wenn wir jetzt Leute hätten, die wir von vor 100 Jahren mal hierher beamen könnten, auch in Dörfern irgendwo im Vogelsberg oder im Spessart, die würden ihren Himmel nicht mehr wiedererkennen. Also das, zwar als eigentlich immer so normal war und da war, verschwindet so schleichend oder auch schnell. Und durch die
Was
Masken,
genau verschwindet?
Das Sternlicht. Ne? Das heißt, wenn ich in der Rhön hochschaue oder Sterne zählen würde und sehe so mit einem, mit so meinem Seefeld vielleicht 80 Sterne, sehe ich hier vielleicht 3.
Mhm. Ja, das ist aber, ja, schon ein massiver Unterschied. Und das liegt daran, dass wir alle überall die Lampen anlassen. Oder dass besondere Flächen, die am Wochenende oder abends eigentlich gar nicht mehr bespielt, begangen, bejobbt werden, so nenne ich das jetzt mal, trotzdem beleuchtet sind.
Ja, also wir haben halt sehr viel Licht für nichts, auch mit steigender Tendenz durch die Massentauglichkeit der LED und alles wird beleuchtet. Leute inszenieren seit neuestem ihre weißen Hauswände und das führt halt alles dazu, dass dieses Licht sich sozusagen am Himmel trifft. Das wird sehr weit gestreut, das nennt man Mi-Streuung. Das heißt, das Licht trifft halt auf Staubteilchen und Wasserteilchen. Scattering-Effekt nennt sich das und das heißt, es wird an diesen Teilchen halt gestreut und wird auch weithin ins Umland getragen. Das heißt, auch sehr weit vom Ort des Entstehens entfernt habe ich Lichtverschmutzung, weil dann diese strahlenden Wolken wie so eine Art Reflexionsspiegel drüber hängen und halt das Licht der Sterne dann halt überlagern und verschleiern. Und dann ist er weg, unser schöner Sternenhimmel. Und das sehe ich nicht ein.
Das ist mir schon klar, dass du das nicht einsiehst. Und das ist ja auch gut, dass du das nicht einsiehst. Aber ist das eine Sisyphusarbeit und bist du allein auf weiter Flur oder hast du Partner, die mittlerweile das auch erkannt haben und gehen diesen Weg mit dir? Weil am Anfang warst du ja ziemlich alleine, genauso wie beim Sternpark an der Rhön, hast du auch erstmal lange an die Tür klopfen müssen.
Also ich bin schon mal nicht allein. Es gibt eine Fachgruppe Dark Sky bei der Vereinigung der Sternenfreunde. Aber als ich mit dieser Projektidee um die Ecke kam, da gingen die Augen erstmal auf, weil Lichtverschmutzung in der Rhön, boss für ein Dang, Luftverschmutzung haben wir hier nicht. Nie, Lichtverschmutzung. Was soll das denn sein? Ne?
Also denken Sie mal nach, wenn Sie jetzt gerade Ihr Frühstücksbrötchen schmieren. Wir klären gleich auf, was das ist. Lichtverschmutzung. Mein Gast Sabine Frank und ich heute im hr3 Sonntagstalk. Und es ist so, dass wir an vielen, vielen Orten viel zu viel Licht haben für gar nichts. Und das weiß mein Gast heute, die Sternfee Sabine Frank. Aber sie hat auch als erste und einzige einen ganz besonderen Job in unserem Land. Sie ist die erste Nachtschutzbeauftragte. Und für diesen Job braucht es Hartnäckigkeit, Leidenschaft und all das hast du natürlich, liebe Sabine, im Gepäck und eine Mission. Als Nachtschutzbeauftragte willst du weniger Lichtverschmutzung. Ich glaube, da musst du noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und Klinken putzen, oder?
Ja, also ich glaube, mir wohnt zum Glück eine gewisse Naivität inne, so dass ich dann tatsächlich mit meinen Lichtverschmutzungsthemen in die Gemeindeparlamente gegangen bin. Also das muss man so verstehen. Als diese Idee zum Sternpark geboren war und man in der Rhön erkannt hat, okay, das ist tatsächlich ein Thema, ist auch ein Umweltthema und es ist ja Schutz der Nacht, aber ich nütze sie auch durch die Sternführung, die wir anbieten. Also Tourismus und Natur profitieren eigentlich gleichermaßen und deswegen war das wahrscheinlich auch attraktiv für die Landräte, die auch die Antragsteller vom Sternpark Rhön waren. Und der Fuldaer Landkreis hat dann diese Stelle geschaffen. Aber bevor das soweit war, haben wir sozusagen Beleuchtungsrichtlinien aufgestellt. Weil wir wollen ja das Licht nicht verbieten, sondern wir wollen so das Licht haben, dass es halt möglichst wenig Umwelteinwirkung hat, dass es blendfrei ist, dass es uns beim Sehen hilft und halt eben nicht die Umwelt erhält, die Tiere stört, die Nachbarn stört oder auch einfach nur sinnlos Energie verschwendet. Und dazu haben wir Beleuchtungsrichtlinien aufgestellt und diese mussten in den Gemeindeparlamenten vorgestellt werden.
Das hast du übernommen, diese Aufgabe.
Ja.
Oh mein Gott, ist das dann auch Teil eines Klimaschutzprojektes? Weil das hat ja im Grunde auch etwas mit Klimaschutz zu tun, wenn wir Licht und damit auch Strom sparen.
Ja, also Klimaschutz kann man ja auch nicht unabhängig von Artenschutz sehen. Das geht ja zusammen und Licht ist ein unglaublicher Stressfaktor für alle Arten. Vor allen Dingen auch Licht für nichts, das einfach so umherleuchtet. Und natürlich geht es auch um Energieeinsparung und Abschalten, Reduzieren in der Nacht, vielleicht auch Umrüsten auf LED, aber dann auch nur klug, weil LED ist halt eben auch nicht gleich LED. Aber auf alle Fälle musste ich erstmal das Thema da ranbringen. Und jetzt lebe ich ja im Dreiländereck und die Rhön ist auch ein Dreiländereck. Und ich war in Hessen, Bayern und Thüringen unterwegs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja Soziologie dann auch als Studienfach gehabt. Also ich hätte da wirklich auch eine Studie machen können, weil auch ganz große Mentalitätsunterschiede da klar waren. Während in Thüringen ist Astronomie noch ein Schulfach.
Aha.
Ja, und als ich in Thüringen war, genau.
Da hattest du eher offene Türen.
Ja, weil die haben das verstanden, wovon ich rede. Ja, es war nichts Außerirdisches. Da ist es sogar bis vor kurzem noch Pflichtfach gewesen. Das heißt, die Thüringer wussten, wie die Jahreszeiten entstehen. Bei uns ist es überhaupt kein Thema in der Schule. Und das heißt, man hatte so eine natürliche, ja, schon ein Faible dafür. Und da hatte ich es dann auch relativ leicht. Ich weiß noch, die erste Kommune, die dann diese Beleuchtungsrichtlinie per Parlamentsbeschluss angenommen hat, da hat der Bürgermeister gesagt, also das ist doch ganz normaler Menschenverstand. So viel Menschenverstand wünsche ich mir bei mehr Kommunen. Ja, genau. So, und dann war ich dann in Bayern und da war es dann wirklich, was für ein Ding, ne? Was, Luftverschmutzung? Das haben wir hier noch gar nicht. Ich so, nein, Lichtverschmutzung. Ja, Luftverschmutzung. Ja, und die Autokorrektur von Word hat damals immer noch aus Lichtverschmutzung Luftverschmutzung automatisch gemacht. Und in Hessen war es dann halt eher so, da habe ich ja auch die Erfahrung gemacht, dass es sehr viele Männerparlamente gibt. Also wo sind die Frauen eigentlich auch in der Kommunalpolitik wirklich? Und ja, da gab es dann halt auch viele soßige Sprüche zum Thema Nacht, ne, und Dunkelheit und
wie hast du die dann überzeugen können? Also du hast ja viele mit auf diese Reise genommen, aber es hat natürlich auch viel Kraft gekostet. Was hast du nochmal mitgenommen von dieser Reise?
Also ich habe tatsächlich mitgenommen, dass schon cool ist, wie wir das machen mit unseren Gemeindeparlamenten und die Kommunen. Letztendlich ist auch der Sternpark Rhön ist eigentlich der Sternpark der Kommunen, weil die Voraussetzung war ja, dass genügend Kommunen diesen Beleuchtungsrichtlinien zustimmen und ihre öffentliche Beleuchtung sowieso schon mal danach ausrichten. Zum einen, aber auch zukünftig dafür sorgen, dass in ihrem Ort nicht irgendwie jeder macht, was er will. Und ich glaube, zum Schluss ist es doch dann tatsächlich gelungen, weil es gab eigentlich so gut wie keine Ablehnungen. Unsere Parlamente haben sich wirklich von dem sachlichen Inhalt überzeugen lassen.
Und trotzdem kann ich mir natürlich vorstellen, dass viele sagen, es wird schon so viel reguliert in unserem Land. Und ob ich jetzt meine weiße Hauswand auch noch mal anleuchte oder meinen Baum, was geht das die Nachtschutzbeauftragte denn dann tatsächlich an? Warum das uns eben dann doch alle interessieren sollte, das müssen wir gleich mal klären, weil wenn wir zu viel Licht nutzen, also sei das bei diesen LED-Lampen, die man so in den Garten stecken kann oder was auch immer, da fängt sie schon gleich an zu weinen, hat das Auswirkungen auf die Natur. Und welche das sind, liebe Sabine, das erklärst du uns gleich.
Ja, Leute, wo Licht ist, da ist eben auch Schatten. Wo es hell ist, da brauchen wir auch die Dunkelheit. Das sagt die Nachtschutzbeauftragte des Kreises Fulda, hier bei uns im hr3 Sonntagstalk, Sabine Frank. Lichtverschmutzung einzudämmen, dafür berät sie Kommunen und Firmen. Und es ist ihr eine richtige Mission. Das Biosphärenreservat in der Rhön ist dank ihrer Initiative und ich glaube, man muss auch sagen, ihrer Hartnäckigkeit zum Sternenpark erklärt worden, weil sie es geschafft hat, dass die Kommunen in der Region die Lichtverschmutzung radikal runterfahren. Jetzt ist die Rhön ebenso ein geschütztes Areal mit weniger Lichtverschmutzung und mehr Sternenhimmel für uns alle. Was Licht in der Nacht alles durcheinander bringen kann, das verrät uns Sabine Frank jetzt. Liebe Sabine, warum ist das besser, wenn wir weniger unnötiges Licht rausballern in die Nacht?
Ja, also zum einen ist es natürlich so, dass das viele Licht, was einfach nachts so umherstrahlt, natürlich den Blick auf die Sterne verschleiert und uns den Sternenhimmel nimmt, uns den Sternenhimmel als eines der wichtigsten und ältesten Kulturgüter, die wir haben. Denn nur durch die Beobachtung des Sternenhimmels waren Kalendernavigationen überhaupt möglich. Aber zum anderen ist es so, dass Lichtverschmutzung einfach ein handfestes Umweltthema ist. Es hat einen massiven Einfluss sogar auf die Menschen. Da ist die Forschung auch ganz eindeutig und die Studienlage. Das ist vielleicht ein bisschen deshalb ein Stiefkind. Licht ist so eine Art Allheilmittel für uns. Es ist immer mit was Wichtigem verbunden. Wir sehen nachts nicht so gut oder wir glauben, wir sehen nachts nicht gut. Uns wird die Angst vor Dunkelheit auch wirklich eingeflößt. Ob in Filmen, Märchen oder auch zu Hause. Wenn du böse bist, kommst du in den Keller, wird Licht ausgemacht. Ja, also es wird uns auch so ein bisschen halt anerzogen. Und das Licht wird auch in der Sprache immer als was Erhellendes konnotiert.
Und trotzdem muss man ja auch sagen, keiner möchte ja gerne an einem dunklen Ort sein. Ich will ja auch nicht an einer Bushaltestelle stehen, wo es dunkel ist oder zu einem Parkhaus gehen müssen oder eine Straße runtergehen müssen, wo es dann sehr, sehr dunkel ist.
Also es geht ja auch bei uns im Sternpark nicht darum, das Licht auszuschalten. Wobei es gibt Kommunen, die ausschalten und das war auch früher ganz üblich. Also wir brauchen die Uhr nur 50 Jahre zurückzudrehen. Da gab es keine durchgängige Straßenbeleuchtung. Und ich weiß von alten Menschen in der Rhön, die erzählen, die haben sich mit Händen und Füßen gewehrt gegen Straßenbeleuchtung und zwar das sie gesagt haben, wir wollen doch gar nicht gesehen werden.
Ja, tatsächlich,
und das, das wird uns so beigebracht, auch uns Frauen, ne? Wir machen das Licht für die Frauen. Das ist etwas, was mir ganz oft begegnet und wo ich ganz stark dagegen gehe, weil im Licht werde ich auch ganz schnell als Frau erkannt, ja? Und im Schutze der Dunkelheit halt eben nicht. Abgesehen davon, dass nachts überhaupt nichts passiert, auch in den Ortschaften bei uns, die abschalten. Wir haben zwei Gemeinden, die schalten komplett ab. Und wir beobachten,
welche sind das?
Das ist Tann und Ebersburg in der Rhön.
Ab wann ist es dann abgeschaltet?
Ja, ist ein bisschen unterschiedlich.
Ungefähr 22
ja,
Uhr?
Ja, ich glaube in Ebersburg schon um 22.30 Uhr, aber sie lassen die Hauptstraßen an oder Kreuzungen. In Tann wird, glaube ich, um Mitternacht abgeschaltet, aber komplett. Mhm. Oh, ist das schön. Es ist ja auch nie richtig dunkel. Man hat ja auch noch den Mond, man hat die Sterne.
Genau. Das heißt, das sind jetzt Gemeinden mit was für einer Größe? Und wäre das eben auch vorstellbar für Kassel, für Fulda, für Frankfurt, für Gießen?
Also in den Wohngebieten auf alle Fälle. Ne? Also in den Wohngebieten kann man schon sehr deutlich runtergehen. Das ist auch, sag ich mal, da wo man nicht ganz abschalten möchte, eine gute Zeit, weil die LED ist ja stufenlos dimmbar und die sollte wirklich auf ein Minimum abgesenkt werden. Ja, aber
wo haben wir denn zu viel Licht? Also wir haben es eben schon genannt, in Gewerbeschutzgebieten, in Wohngebieten. Wir haben die Autobeleuchtung auf den Autobahnen. Ja. Ist ja
genau, also wo kommt das ganze Licht her? Also Lichtverschmutzung hat so, kann man so mehrere Phänomene drunter fassen. Das eine ist halt die Blendung. Das kennen wir auch alle. Außen, wenn uns einer entgegenkommt, ein Jogger mit einer Stirnlampe, dann ist der Kontrast zur Umgebung so hoch, dass ich nichts mehr sehe. Ja? Das heißt, ich habe Licht, das mir eben nicht beim Sehen hilft, sondern mir einfach blendet. Und dadurch dann, wenn der sich dreht und in die Gebüsche reinschaut, natürlich auch alles ausleuchtet. Und da sitzt jetzt vielleicht eine Amselmama mit ihren Küken und wird da also vollgestrahlt, jetzt theoretisch. Dann kennen wir natürlich alle diese Effekte von den Insekten, die an die Lampen fliegen. Und sehr viel Licht kommt mittlerweile, ehrlich gesagt, aus der Gewerbe- und Privatbeleuchtung. Früher war tatsächlich die Straßenbeleuchtung war die Hauptursache für Lichtverschmutzung, weil die Lampen halt irgendwie so standen, das Licht ging überall hin. Und deswegen haben wir uns am Anfang vom Sternpark eigentlich auch wirklich in der Hauptsache auf die Straßenbeleuchtung fokussiert. Und ich muss den Kommunen, den Rhöner Kommunen, ob das jetzt Hofbieber ist, Petersberg oder Sontheim, auch echt mal danken. Die setzen diese Beleuchtungsrichtlinien hervorragend um in der öffentlichen Beleuchtung. Das heißt, wir haben hinterher sogenannte voll abgeschirmte Leuchten, technische Leuchten, die nur auf die Nutzfläche scheinen.
Und nicht nach oben ausstrahlen.
Nicht nach oben und vor allen Dingen auch in einer warmen Farbe, die uns auch gefällt. Weil oftmals wird gedacht, oh, wir machen das so hell wie am Tag, sehr grelles Licht. Und dann weiß man auch aus der Kriminalpsychologie, da fühlen wir uns unwohl. Das ist eine komische Geschichte.
So ein kaltes Licht ist das.
Genau, das kalte Licht. Und dann fühlen wir uns unwohl und die Kontraste sind auch einfach viel zu hoch. Und dann sehen wir eigentlich auch schlechter. Und wir haben eher gedämpftes Licht. Und
diese Lampen, die gibt es schon. Ja. Also Gemeinden könnten sich auch entscheiden, diese Lampen einzubauen, wenn man denn dann neue Straßenbeleuchtung anschafft. Und was das für die Tierwelt heißt, wenn zu viel Licht da ist, das muss ich die Nachtschutzbeauftragte dann doch gleich nochmal fragen. Sabine Frank, heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk.
Wir mögen Licht. Licht ist ja so eine richtig gute technische Errungenschaft. Wir fühlen uns wohl, wenn wir Licht um uns herum haben. Das genießen wir jetzt gerade durch das Sonnenlicht. Aber wenn wir unseren Planeten erleuchten, dann sehen wir auch, und wie wir unseren Planeten beleuchten, das sehen wir auch auf beeindruckenden Fotos, zum Beispiel von der ISS, die ja von der Erde dann gemacht werden. Es leuchtet wirklich überall, auch in der Nacht. Viel zu viel Licht, sagt mein heutiger Gast im hr3 Sonntagstalk, Sabine Frank. Und sie ist immerhin Deutschlands erste Nachtschutzbeauftragte.
Ja, also tatsächlich ist der Landkreis Fulda der einzige Kreis in Deutschland, der eine Stelle geschaffen hat, sich diesem Thema zu widmen. Natürlich auch zur Weiterentwicklung des Sternparks Rhön, aber halt eben auch die Kommunen zu beraten, wie man auch so steuern kann, dass eben die Auswirkungen von Lichtverschmutzung einfach geringer sind. Die Kommunen haben da wirklich gute, mit der jetzigen Rechtslage auch gute Möglichkeiten. Weil das Licht ist halt eben eine schädliche Umwelteinwirkung und so steht es auch festgeschrieben im Bundesemissionsschutzgesetz.
Also in der Weihnachtszeit hatte ja fast jeder irgendwo eine Lichterkette hängen. Da raufst du dir schon die Haare. Das findest du natürlich ganz schlimm. Jeder versucht irgendwie seinen Baum vielleicht noch im Garten anzustrahlen oder die Häuserfassade. Also auch die Privathaushalte sind mittlerweile sehr aktiv, Dinge zu beleuchten, ihre Terrassen mit den LED-Lampen, die man dann in die Erde stecken kann. Alles etwas, was du bemerkst, wenn du nachts durch die Orte dann läufst.
Genau. Ja, da kann man ja vielleicht mal bleiben bei so einem Beispiel. Was ist das, wenn man da wirklich alles im Garten inszeniert und so weiter und so fort? Also nochmal, das Licht ist eine schädliche Umwelteinwirkung, das Kunstlicht, und muss genauso betrachtet werden wie Lärm oder Luftverschmutzung, weil es halt eben schädlich auf die Umwelt einwirkt. Effekte kennen wir alle von Blendungen oder wie die Insekten halt hinfliegen. Aber es wurde in den letzten Jahren auch sehr viel geforscht, sowohl in Deutschland als auch international. Und es gab letztes Jahr eine Meta-Analyse und die hat einfach zutage gebracht, dass einfach alle Arten sind betroffen. Von der Mikrobe über die Wirbellosen, auch die Insekten sind zum größeren Teil nachtaktiv. Mhm. Ja, nicht nur tagsüber das Bienchen, sondern nachts findet ordentlich Bestäubung statt. Und die meisten Tiere auch in unseren Gärten, auch in den Städten, sind einfach nachts unterwegs. Tagsüber sehen wir wirklich nur Singvögel, aber selbst die sind betroffen. Jetzt nehmen wir einfach mal den Baum, der da angestrahlt wird. Damit zerstöre ich einen Lebensraum. Ja, ich zerstöre einen Lebensraum, weil dieser Baum dann nicht mehr als Brutstätte oder als Rückzugsstätte für Singvögel zur Verfügung steht. Mhm. Ja?
Also wenn die sehen, da ist Licht, dann kommen die gar nicht dort und bauen sich dort kein Nest und nutzen diesen Baum.
Ja, schlimmer ist noch, wenn sich gerade ein Nest gebaut haben und dann kommt man auf die anzustrahlen. Mhm. Dann sitzen die Kinder halt
an so einem grellen Scheinwerfer.
Richtig, ja. So wie wir unseren Kindern halt auch eine dunkle Nacht ermöglichen durch den Rollo. Mhm. Die Tiere haben kein Rollo und wir nehmen ihnen ihre Dunkel- und Rückzugsräume. Mhm. Aber auch den Baum betrifft das, weil angestrahlte Bäume, die können nicht ablauben. Also die fangen früher an zu blühen und die tragen auch länger ihr Laub. Dadurch können die Frostschäden davontragen.
Aha. Strahlig, das ist Bäume, ja, jetzt interessant für alle, die einen Garten haben und ihre Bäume anstrahlen. Denn das will man ja auch nicht. Man will ja, dass der Baum dann entsprechend zu der Zeit, wann er blühen soll, auch sich entblättert.
Wenn man seinen Garten lieb hat und seine Bäume, dann lässt man sie in Ruhe. Mhm. Ne? Mit Licht und mit Lärm. So, also es ist tatsächlich so, Bäume, die man anstrahlt, auch Platanen in der Stadt zum Beispiel, zum einen bekommen die größere Blätter. Und das bedeutet im Sommer, dass sie mehr Wasser verdunsten,
genau,
und dann schlechter mit Dürre zurechtkommen. Mhm. Ja, aber zum anderen ist es auch so, dass sie schon früher anfangen zu blühen oder zu treiben. Und wenn dann nochmal so ein Kälteeinbruch kommt, dann
schaffen die das
nicht. Genauso wie umgekehrt, dann im Herbst sie sehr viel später ablaufen.
Aber wir haben doch überall Bäume an den Straßenrändern, die angeleuchtet werden von Straßenlaternen. Das ist ja eine Mammutaufgabe, deine Mission.
Naja, also denen geht's halt auch einfach schlecht. Ja, und sie müssen früher ausgetauscht werden. Ich sag mal so, die Straßenbeleuchtung ist ja auch was, was wir alle wollen. Dafür gibt's einen gesamtgesellschaftlichen Konsens. Mhm. Und tatsächlich, wenn Städte umrüsten, die können sich gerne bei uns informieren. Wir haben Planungshilfen gemacht. Da kann man genau sehen, wie man das auch so machen kann, dass halt eben die Natur und die Vegetation nicht gestört wird. Aber schlimm ist, dass die Menschen anfangen in ihren Privatgärten, die Kinder lernen in der Schule, dass Insekten sterben und dann wird abends zu Hause der ganze Garten illuminiert. Mhm. Ne?
Aber wie setzt du da an? Das ist ja eigentlich ein privater Raum, den kannst du ja nicht bespielen.
Na, durch Sensibilisierung zum
machen
einen.
Machen wir gerade.
Genau, das
hier
machen wir jetzt gerade, ja. Aber wir sind da jetzt auch ein bisschen, ein bisschen Forscher geworden, weil die Studienlage so eindeutig ist und weil wir alle ein Artenschutzproblem haben, doch mehr die Kommunen dazu zu ermuntern, Festsetzungen zu machen in den Bebauungsplänen. Dafür gibt es eine Rechtsgrundlage, mehrere sogar, und zum anderen auch Baugenehmigungen mit Auflagen zu versehen.
Okay, also es kann sein, dass ich tagsüber in der Fußgängerzone mich gegen das Bienensterben ausspreche und abends auf der Terrasse oder auf dem Balkon meine Festbeleuchtung anmache. Und wofür bin ich dann verantwortlich?
Naja, also ich meine, natürlich kann jeder zu Hause machen, was er will, aber auch da schiebt das Bundesemissionsschutzgesetz einen Riegel vor. Und zwar, da gibt es also tatsächlich diese sogenannte nachbarschaftliche Störung. Und angenommen, ich habe jetzt einen schönen Garten und ich bin, oder du bist jemand, der sich da wirklich drum kümmert und Insektensterben ist ein Thema. Ja. Also es gibt jemand vielleicht sehr viel Geld aus, weil er einen sehr natürlichen Garten haben möchte und nebendran hat er vielleicht so ein paar junge Yuppies, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld, und illuminieren alles, weil sie es toll finden. Und dann wird natürlich dein Garten beeinträchtigt. Und da gibt es zum Glück Grenzwerte, wie viel Licht der Nachbar eigentlich verursachen darf. Ja, und die Massentauglichkeit der LED hat jetzt Licht so billig und beliebig gemacht, dass einfach mittlerweile alles leuchtet, mit erheblichen Beeinträchtigungen von der Tierwelt hauptsächlich.
Sagt ein bisschen, ich meine, du bist auf der Mission, du hast genug Kraft, aber ich kann mir vorstellen, zwischendurch gibt es auch mal eine Erschöpfung bei dieser Mission Lichtschutz. Und wir reden gleich weiter. Sabine Frank ist heute mein Gast beim HR3 Sonntagstalk.
Wir können zwar momentan alle nicht in den Urlaub fahren, aber wir können reisen. Was brauchen wir dafür? Keinen Koffer, sondern einfach nur Kopf in den Nacken. Denn mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk reist mit uns zu den Sternen. Blicken wir in die Nacht und erfahren wir mehr über unser Licht. Sabine Frank ist die erste und einzige Nachtschutzbeauftragte. Und das bist du bei uns hier im Kreis Fulda in Hessen. Aber du bist vielleicht auch eine Anregung für den ganzen Rest des Landes. Und du bist genau die Richtige für den Job. Du bist eine Kämpferin für die Nacht. Beschreib doch mal deine Liebe für die Dunkelheit und für die Nacht.
Ja, es gibt einen Sohn von einer Lyrikerin, die sagt, die Nacht, in der das Fürchten wohnt, hat auch die Sterne und den Mond. Ja, da gibt's gar nichts zu befürchten. Das sind einfach Kopfkino-Geschichten. Ja. Und wenn man wirklich mal nachts unterwegs ist, dann sieht man auch, wie gut die Augen sehen. Und übrigens eine schöne Erfahrung aus meinen Sternführungen ist tatsächlich, dass Leute hinterher sagen, oh, das war ja alles ganz toll und auch ihre Begeisterung. Aber ich wusste nicht, dass man ohne Licht laufen kann. Und es ist tatsächlich so, wenn ältere Leute zur Sternführung kommen, die haben nie Licht dabei. Das ist gar kein Thema. Junge Leute, Handy raus. Ja? Also sie können überhaupt nicht mehr ohne Licht irgendwie, sie glauben, sie können nicht mehr ohne Licht sein. Und dabei können wir so gut sehen. Im Gegenteil, das Übermaß an Licht führt eigentlich dazu, dass man einfach so starke Kontraste hat. Wenn ich da eine helle Lichtquelle habe und da dann halt keins, ja, dann wird diese Ecke komisch auf, also unser Auge weiß nicht mehr, Stäbchen oder, und da muss einfach viel mehr in den Städten passieren. Was soll das Licht bringen? Es soll beim Sehen helfen. Und das muss die Maxime sein. Im Moment ist dunkel, mach mir hell. Das ist der Ansatz. Also ich sag mal so, da in der Rhön sieht man ganz deutlich, wo die Straßenbeleuchtung jetzt umgerüstet wurde. Das ist wirklich ein riesen Effekt für mehr Dunkelheit auf alle Fälle. Aber wie gesagt, die Privat- und Gewerbebetriebe, Privatleute ziehen ein bisschen nach, eben weil das halt so billig wurde. Es wird auch vergessen, dass diese ganzen LED-Ketten, die man da um die Bäume schnürt an Weihnachten, sind voller Weichmacher. Die LEDs sind auch nicht ganz unproblematisch und da muss man halt auch einfach aufklären, so versuchen.
Gibt es denn einen Ort, wo man die Sterne noch ganz perfekt sieht, außerhalb des Sternparks in der Rhön natürlich, an den du gerne mal reisen würdest?
Ja, also ich sag ja immer so in Zeiten vom Klimawandel, die besten Fernreisen gibt es in der Rhön, da kann man mit dem Auge bis zur Andromeda-Galaxie reisen und die ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt und man erkennt sie mit dem bloßen Auge.
Also man braucht nicht dieses Wahnsinnsteleskop und du machst uns Mut, auch so zu schauen oder eben ganz normales Fernglas dann tatsächlich zu nehmen.
Ja, natürlich. Also man, wie gesagt, unsere Augen sind so leistungsfähig, dass wir in der Nacht das am weitesten entfernte Objekt mit bloßem Auge sehen können, was halt noch geht. Und das ist die Andromeda-Galaxie in 2,5 Millionen Lichtjahre Entfernung. Das können unsere Augen problemlos sehen, dort, wo es halt dunkel genug ist.
Ja? Genau. Und das ist eben eine Voraussetzung, für die du kämpfst. Und dein Herz gehört Hubble, dem Weltraumteleskop, denn dann trotzdem, auch wenn du das nicht brauchst, um in die Sterne zu gucken, kann man da eigentlich als Normalsterblicher hin und sich das mal anschauen?
Nee, das Hubble-Teleskop ist 600 Kilometer über uns, ja. Das umrundet
geht
die
natürlich
Erde.
Natürlich nicht. Ich wollte irgendwie versuchen, ob ich dich da hinbeamen kann, aber das kann ich leider noch nicht.
Also das Hubble-Weltraumteleskop, also ich muss auch sagen, ich lebe in der glücklichen Zeit der Astronomie. Ich habe angefangen mit dem Halleyschen Komet ohne irgendwelche Hilfsmittel, ja. Dann kam das Internet, aber es kam auch das Hubble-Weltraumteleskop. Und das Hubble-Weltraumteleskop hat einfach die komplette Astronomie nochmal komplett neue Erkenntnisse geliefert. Das ist ein genauso großer Umbruch wie damals die Erfindung vom Fernrohr. Das muss man ja auch wissen. Bevor Galileo Galilei als Erster auf die Idee kam, dass dieses Ding mal nach oben zu halten, um wissenschaftliche Erkenntnisse abzuleiten, wie zum Beispiel, dass die Erde um die Sonne saust und nicht umgekehrt. Und hat sozusagen das komplette Weltbild revolutioniert, hat das Hubble-Weltraumteleskop auch nochmal.
Sabine, also Hubble kann ich dir nicht aus dem Weltraum runterholen. Ich kann dir ein Gespräch anbieten über die Sterne und über den Sternenstaub hier im HR3 Sonntagstalk. Gleich mehr mit uns. Wir haben heute im HR3 Sonntagstalk Sie als leidenschaftliche Sternenfee kennengelernt, aber eben auch deine Hartnäckigkeit und deine Ernsthaftigkeit als Kämpferin für die Nacht und für weniger Licht, dass wir ja so verschwenderisch damit umgehen. Als Nachtschutzbeauftragte hier im Kreis Fulda sind ja jetzt, Sabine, auch immer mehr Reisen ins All und in den Weltraumtourismus. Das sind Themen, die immer größer werden, mit denen wir uns alle vielleicht anfangen zu beschäftigen. Gibt es denn, wenn solche Reisen dann tatsächlich mal möglich und finanzierbar sind, eine Weltraumreise, die du buchen würdest oder ein Ziel näher dran an deinen geliebten Stern, was du unbedingt dir mal von nahem anschauen würdest?
Also die Reisen, die ich noch vorhabe, also eines auf die Rückseite vom Mond.
Warum?
weil ich den Mond liebe. Ich liebe auch sein silbriges Licht. Der ist auch wirklich eigentlich den ganzen Monat irgendwie da in irgendeiner Erscheinung. Mhm. Und der Mond führt so ein bisschen eigentlich unberechtigterweise so ein Schattendasein. Seit wir halt dort waren, ist er nicht mehr spannend. Aber sein silbriges Licht über der Rhön, das ist ein Traum. Das ist ein optischer Genuss. Da kann man keine Solarleuchte oder Hausanwandstrahlung. Das ist alles billig. Ja, aber das silbrige Licht über den dunklen Hügeln der Rhön, das ist was, ein Augenschmaus.
Und ich glaube, man kann auch eine Mondführung bei dir dann irgendwie buchen, oder?
Im Sternpark Rhön, ja. Wir machen Tagsüberführung zum Licht. Die Sonne ist ja auch ein Stern. Mhm. Die Sonne ist ein faszinierendes astronomisches Objekt, auch tagsüber. Wir machen astronomische Mondführungen, wir machen Führungen zu den Jahreszeiten, auch zum Thema Lichtverschmutzung für die Umweltverbände, weil die haben, oder auch für kommunale Entscheidungsträger, die haben ja da einen großen Nachholbedarf. Und dann kann man denen schon mal sagen, was sind die natürlichen Beleuchtungsstärken tags, was sind die natürlichen Beleuchtungsstärken nachts. Warum ist das wichtig, dass wir in Ortschaften drauf achten, dass es so einigermaßen nicht so sehr aus dem Takt gerät, weil ja auch letztendlich in jeder Zelle, bei dir, bei mir, beim Tobi, überall, wir haben alle kleinen Zellen in unserem Körper und die sind alle getaktet. Dafür wurde mit der Medizin Nobelpreis verliehen. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass diese Verschiebung von hell und dunkel, die früher sehr klar abgegrenzt war, dieser Unterschied wird immer weniger, sich negativ auswirkt auf alle Arten, einschließlich des Menschen.
Genau, und eben auch auf unsere Zellen. Jetzt hast du, das wäre meine letzte Frage für den heutigen Sonntag an dich, am Ende gesagt, oder vorhin hast du gesagt, so ist es richtig, wir sind alle ein bisschen Sternenstaub. Warum?
Naja, weil halt diese Elemente, aus denen wir bestehen, also das Kalzium in deinen Zähnen, das Eisen in deinem Blut oder ganz einfach nur, wenn du einen Schluck Wasser trinkst, da ist Wasserstoff drin. Wasserstoff ist entstanden kurz nach dem Urknall, weil da die Bedingungen so waren, dass sich zwei Upquarks und ein Downquark zu einem Proton verbinden konnten. Das ist dann das Wasserstoff-Atomkern sozusagen. Dann hat sich noch ein bisschen Helium gebildet. Aber alles, was danach kommt, was schwerer ist als Wasserstoff und Helium, aus den Dingen, aus denen wir bestehen, sind alle außerhalb von unserem Sonnensystem entstanden. Auch der Sauerstoff, der in unserem Wasser drin ist, ist entstanden lange, lange bevor es unser Sonnensystem gab, in einer Sternenexplosion. Und das kann man natürlich dann auch toll am Sternenhimmel zeigen. Und ja, auch Hubble-Bilder nehme ich auch immer mal mit.
Nimmst du dann mit, okay.
Ja, und dann kann man das alles schön miteinander verbinden. Und dann sieht man, dass hell und dunkel einfach zusammengehört, Tag und Nacht. Und das hat was mit unserem Biorhythmus zu tun, mit dem zirkadianen Rhythmus der Tiere, der Pflanzen. Und dann wird das Ganze eins. Und ja, mein perfider Plan ist ja, wenn die Menschen das erkennen, dass sie dann auch anfangen, die Nacht zu schützen.
Und dass wir eben, dass alles mit allem zusammenhängt und dass man das eine nicht ausleuchten, das andere ignorieren kann. Und ich glaube, wir haben heute alle etwas mitbekommen von deiner Begeisterung. Also, es gibt die International Dark Sky Association, da kann man natürlich nochmal schauen. Es gibt den Sternpark in der Rhön, es gibt diese fantastischen Führungen. Jetzt waren die Kinder so viel in Wohnungen, also raus, Kopf heben und du hebst ja den Kopf oft nach oben. Gibt es auch für dich einen Grund, mal nach unten zu gucken?
Ja, um Bodenstrahler abzudecken.
Ja, am Boden. Sagt die Nachtschutzbeauftragte im Kreis Fulda und mein Gast heute, die Sternenfee Sabine Frank. Ich danke dir für deine Zeit und danke dir, dass du da warst. Und ich hoffe, ihr seid ein bisschen entflammt, dass deine Mission eben auch unsere Mission wird. Dankeschön.
Ich danke dir.
Zu Hause in Hessen.